Washington, das frage ich gleich die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Vorher hat Matthias Wetzel die Nachrichten und startet ebenfalls damit.
Bundeskanzler Merz hat nach seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump in Washington ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche gelegt. Nach Angaben des CDU-Politikers wurde vereinbart, dass Deutschland und die USA in Handelsfragen enger zusammenarbeiten. In einem Interview mit der Deutschen Welle ergänzte Merz, er habe den Eindruck, dass Trump ernsthaft daran interessiert sei, sich im Zollstreit mit der EU zu einigen. Laut Merz hat Trump außerdem eine Einladung nach Deutschland angenommen. Ein Termin stehe aber noch nicht fest. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Hack Verdi, bewertete das Treffen als Erfolg. Auch der Grünen-Politiker von Notz äußerte sich anerkennend. Die Europäische Union hat Handelsvorteile für die Ukraine nach 3 Jahren auslaufen lassen. Wie die EU-Kommission mitteilte, gelten seit Mitternacht wieder die alten Regelungen. Es solle aber möglichst schnell ein neues Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hatte nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor gut 3 Jahren ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes zu stärken. Dagegen haben Landwirte vor allem in den östlichen EU-Ländern protestiert. Sie kritisierten eine unfaire Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Jetzt gilt wieder, dass nur für begrenzte Warenmengen die Importzölle reduziert werden. Die israelische Luftwaffe hat wieder Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon geflogen. Eigentlich gilt seit November eine Waffenruhe. Laut Israel stellt die Hisbollah aber in Vororten von Beirut und im Süden des Landes massenweise Drohnen her. Mehrere unterirdische Anlagen dafür habe man jetzt getroffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der libanesische Präsident Aoun hat die Angriffe verurteilt. Besonders verwerflich nannte er es, dass sie am Vorabend des Opferfestes geflogen wurden, einem der wichtigsten Feste für Muslime weltweit. Die Bezüge der Abgeordneten im Bundestag werden weiterhin jedes Jahr angepasst, in aller Regel angehoben. Das Parlament hat am Abend beschlossen, diesen Automatismus beizubehalten. Linke und AfD stimmten dagegen. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas.
Auch die Politiker wissen, dass das Thema heikel ist. Eine große Mehrheit im Land könne nicht über das eigene Gehalt entscheiden, sagte der CDU-Politiker Hoppenstedt. Es sei aber wichtig, transparent zu handeln, und er erinnerte daran, dass es auch schon Minusrunden gab. Denn die Diäten sind an die Lohnentwicklung gekoppelt. Heißt also, wenn die Menschen im Schnitt mehr verdienen, bekommen auch die Politiker mehr. Wenn der durchschnittliche Lohn aber sinkt, sinken auch die Diäten. Das gab es zum Beispiel in der Corona-Pandemie.
Die Berliner Bildungssenatorin Günther Wünsch will das Thema Gewalt an Schulen offensiv angehen. Die CDU-Politikerin sagte in der rbb24-Abendschau, es handle sich längst nicht mehr nur um Einzelfälle. Zu lange sei nicht klar und deutlich über das Problem gesprochen worden. Es sei aber wichtig, mit den Schulen in einen Austausch zu kommen.
Man will natürlich ungern über Gewalt an Schulen sprechen. Das ist etwas, was Eltern umtreibt, was Kollegen umtreibt, was aber gleichzeitig Belastungsfaktoren sind. Mein Eindruck ist jetzt, wo es von der Hausleitung, wo es von mir als Senatorin offensiv auch angesprochen wird, dass ich eine große Offenheit auch bei Schulen, bei Pädagogen wahrnehme, das Thema ehrlich und offen anzusprechen.
Die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, CDU. Auf der stark genutzten Bahnlinie RE1 wird gebaut. Dort kommt es deshalb zu wochenlangen Sperrungen und Einschränkungen. Ab heute Abend und bis 23. Juni fallen alle Züge zwischen den Hauptbahnhöfen Brandenburg und Potsdam aus, wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ODEC mitgeteilt hat. Stattdessen fahren Busse. In den Nächten ist auch der Abschnitt bis Friedrichstraße in Berlin gesperrt. In einer Woche gilt die Sperrung dann auch tagsüber. Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Sie gewannen das letzte Heimspiel der Saison gegen Gummersbach mit 45:35. Am Sonntag entscheidet sich, ob Berlin oder Magdeburg Meister wird. Den Füchsen reicht dafür ein Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen. In der Fußball-Nations League hat Spanien das Halbfinale gegen Frankreich mit 5:4 gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 15 Grad, in Dahlem 13, in Cottbus 16, in Frankfurt-Oder 11 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter, 20 bis 24 Grad. Die Zeit, 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, guten Morgen. Uff, Friedrich Merz dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein. Er hat sein erstes Treffen mit Donald Trump unfallfrei hinter sich gebracht und sogar ein paar starke Sätze zum Krieg in der Ukraine loswerden können, als er mal zu Wort kam im Oval Office. Aber geschenkt, dass Trump da am meisten geredet hat. Immerhin hat der die Einladung von Merz nach Deutschland angenommen und war auch gebührend beeindruckt vom Gastgeschenk des deutschen Kanzlers, der Kopie einer Geburtsurkunde von Trumps Opa in Deutschland, ebenfalls eines Friedrich übrigens. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament und hat das Treffen von der ersten bis zur letzten Sekunde verfolgt, wie Sie mir schon gesagt haben. Frau Strack-Zimmermann, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Hat Merz seine Sache bei Trump also ganz gut gemacht?
Ja, das hat er und ich muss sagen, da haben sich ja zwei Männer getroffen, die ja nun große Nationen hinter sich wissen und dass im Vorgespräch, also auch im öffentlichen Vorgespräch, man mehr darauf geachtet hat, wer wie, wo, wann die Augenbrauen zucken lässt oder was sein könnte, ist schon bizarr genug. Aber Merz hat es gut gemacht und ich glaube, er war erleichtert, dass Trump mehr über sich gesprochen hat, ihn dann auch eingebunden hat ins Gespräch, aber dass auch die Herren auf der Couch neben Herrn Trump, also sowohl der Vizepräsident als auch der Außenminister, brav da saßen und nicht zu Wort kamen.
Sie sind ja selbst als Frau der offenen Worte bekannt. Hätten Sie sich noch mehr Klartext von Merz gewünscht?
Nein. Ich glaube, man muss das mal ganz nüchtern sehen. Trump hat sich selbst gelobt, hat gesagt, dass ohne oder wenn es ihn gegeben hätte und 2020 sei er ja betrogen worden, sein Wahlsieg, das wurde ja auch immer wieder eingebaut, dass Trump erstmal über sich selbst gesprochen hat und dann Bezug genommen hat auf den Kanzler. Ich glaube, dass Merz, ich glaube nicht nur, sondern Merz hat es geschickt gemacht. Gut, er hat auf die deutschen Wurzeln des Präsidenten hingewiesen, hat ihm ja auch ein sehr schönes Geschenk gemacht, eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob Trump das wirklich so schön findet, weil seine deutschen Wurzeln ihm ja eher unangenehm sind. Aber es war eine höfliche Geste. Ich glaube, das ist wichtig. Und was noch wichtiger war, wenn wir auf das Thema US-Streitkräfte kommen, hat Trump gesagt, selbstverständlich bleiben die Soldaten in Deutschland. Beim Thema Ukraine-Russland, und ich glaube, das ist bemerkenswert, hatte Merz die Chance, sehr deutlich zu sagen, im Gegensatz zum Präsidenten, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht und wer der Aggressor ist, nämlich Russland, welches mordet und Kinder verschleppt. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig gewesen, weil Trump ja in seiner, darf ich das sagen, bizarren Art, ja wirklich im Laufe des Gesprächs gesagt hat, dass man müsse die Kinder oder das sei ja bei dem Kampf, er hört jetzt auf bei diesem furchtbaren Krieg, darauf hingewiesen hat, naja, manchmal muss man Kinder kämpfen lassen, irgendwann hören sie dann selber auf. Er hat damit nämlich die Ukraine auf die Ebene Russlands gehoben, lasst die beiden sich mal knüppeln und dann irgendwann hören sie auf. Das ist natürlich schon seltsam. Und das hat Merz, finde ich, sehr schnell in diesen Sekunden gerade gerückt, wo Deutschland steht.
Ja, das war der Moment, wo er am klarsten widersprochen hat und eben klargemacht, wer der Aggressor ist, Russland. Aber glauben Sie, dass Trump dann da auch eine Lernkurve hat nach so einem Einwurf von Merz oder verpufft das sowieso?
Ja, das ist die Frage. Also ich glaube, dass nach dem Gespräch Merz mit Sicherheit sehr aufgeräumt war, hinter den Kulissen mit dem Präsidenten zu sprechen. Man hörte die Steine vom Herzen bis nach Deutschland poltern. Was dann einzeln besprochen wurde, wissen wir nicht. Aber es ist mit Sicherheit besser so als anders. Und wenn Trump nach Deutschland kommen sollte, beziehungsweise was momentan noch wichtiger ist, im Begriff, dass die NATO sich jetzt trifft, ist das schon ein wichtiges Zeichen und auch einfach eine gute Atmosphäre. Wir müssen ja beim amerikanischen Präsident, wenn ich das so sagen darf, arbeiten mit dem, was am Tag des Momentes relevant ist. Wir wissen natürlich nicht, was ein, zwei, drei Wochen später ist. Und diese Unberechenbarkeit macht das Arbeiten im Grunde so schwierig mit Trump. Vielleicht noch eine Sache, die ich, wie soll ich mal sagen, wenn man das in dem Kontext sagen darf, eigentlich lustig fand. Er wurde ja von einem Journalisten gefragt, Mr. Trump, macht Deutschland genug in Fragen der Verteidigung? Dann hat er ja gesagt, ja, die machen jetzt genug, aber mehr sollen sie auch nicht tun, da behalten wir sie ganz im Auge. Da wollte er, glaube ich, einen kleinen Scherz machen. was ich persönlich auch ausgesprochen lustig empfand. Ich hoffe, es war ein Scherz und nicht mehr.
Hm. NATO-Gipfel, Sie haben es schon angesprochen, Ende Juni in Den Haag und auch G7, da wird ja dann auch nochmal rauskommen, ob das diese Freundschaft oder diese Beziehung zumindest zwischen Merz und Trump irgendwelche Dauer haben könnte. Eine Frage noch, weil die geht an Sie auch, weil das auf EU-Ebene verhandelt wird. Die Zölle, da stehen ja Riesenzölle der USA im Moment noch im Raum und da muss die EU verhandeln. Dass es jetzt zumindest dieses Treffen von Merz mit Trump gab, hilft das im Prinzip auch der EU, Ursula von der Leyen, in der Zollpolitik voranzukommen?
Naja, Merz hat jetzt für die Bundesrepublik Deutschland gesprochen. Merz hat keinen Auftrag bekommen, für die EU zu sprechen. Man darf ja nicht vergessen, in der EU sitzen noch 26 andere Länder. Soweit würde ich nicht gehen. Aber dass jetzt mal grundsätzlich das größte Land Europas, dass das ein positiver Einstieg war, ist immer hilfreich. Die Gespräche in Europa werden mit Sicherheit härter werden. Aber ich glaube, wir sollten das jetzt nicht relativieren. Es kommt, wie es kommt. Und ich glaube, was wichtig war, dass das Ganze unfallfrei über die Bühne gegangen ist. Leider sind wir auf einem Niveau inzwischen angekommen, wo das eine größere Relevanz spielt als die Inhalte. Also hoffen wir, dass das NATO-Thema gelingt. Vielleicht an der Stelle, zeitgleich war ja der Außenminister, nein, der Verteidigungsminister, der amerikanische, beim Gipfel der Verteidigungsminister in Brüssel, hat sich ja da auch sehr klar für die NATO ausgesprochen, unter der Bedingung, dass sie eben 5% des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung steckt. Also das, was der NATO-Generalsekretär da ausgemacht hat, 3,5% in Militärisches und 1,5% in Infrastruktur. Das ist schon mal ein gutes Signal und lassen wir uns heute mal positiv sein, weil die schlechten Nachrichten, derer gibt es genug.
Das sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament. Danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Ulrich.
7:12 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Ja, Frau Strack-Zimmermann sagt schon irre, dass man sich über Unfallfreiheit beim Gespräch mit Trump auslässt, aber da sind wir angekommen. Aber jetzt mal wieder ein Inhalt, der ja auch kein guter ist, denn der Libanon bleibt weiter im Fokus von Israel. Trotz einer Waffenruhe hat die israelische Armee wieder mit Angriffen auf Orte südlich der libanesischen Hauptstadt Beirut begonnen. Ziel sind laut Militär Drohnenfabriken der Hisbollah-Miliz. Zuvor waren Bewohner aufgefordert worden, das Gebiet zu verlassen, wie unser Korrespondent Moritz Behrendt berichtet.
Die israelische Luftwaffe hat mindestens 10 Angriffe auf die südlichen Vorstädte der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen. Auch das Dorf Ein Kana im Süden des Landes wurde mit Raketen beschossen. Nach Warnungen durch das israelische Militär verließen tausende Menschen fluchtartig die südlichen Vorstädte Beiruts. Israels Verteidigungsminister Katz sagte, die Angriffe hätten Produktions- und Lagerstätten von Drohnen der Schiiten-Miliz Hisbollah gegolten. Die Vereinten Nationen riefen dazu auf, Aktionen zu unterlassen, die den im November zwischen Israel und dem Libanon geschlossenen Waffenstillstand gefährden könnten. Die Angriffe am Vorabend des islamischen Opferfests hätten Angst und Panik in den Vororten Beiruts ausgelöst. Libanons Präsident Aoun und Premierminister Salam verurteilten die Luftschläge als Bruch internationaler Vereinbarungen. Es war bereits das 4. Mal seit Inkrafttreten des Waffenstillstands, dass Israel die südlichen Vororte Beiruts bombardiert hat.
Moritz Behrendt.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und gleich 7:14. Und das war ja ein spektakulärer Auftritt gestern Abend im Halbfinale der Nations League zwischen Spanien und Frankreich. Die Iberer hätten fast eine 4-Tore-Führung wieder verspielt, am Ende aber dann doch gewonnen. 5:4. Spanien trifft nun im Endspiel auf Portugal. Am Sonntag Frankreich spielt gegen Deutschland um den 3. Platz ebenfalls am Sonntag. Und spektakulär ist bislang auch die Handballsaison der Füchse, denn den Berlinern fehlt nur noch ein Sieg, um endlich die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu holen. Gestern gab es im letzten Heimspiel der Saison ein ungefährdetes 45:35 gegen Gummersbach. Unter den 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle war auch unser Sportreporter Max Rüger jetzt schon wieder wach und hier. Grüß dich, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Ja, das Medieninteresse und die Erwartungen waren in den letzten Tagen riesig. Wie sind die Füchse mit diesem Druck umgegangen?
Also ich fand, man hat ihnen diesen Druck in den ersten 10 Minuten schon angemerkt. Danach rollte der Füchse-Express, aber es gab wieder schnellen, trickreichen Handball. Und die Füchse haben wirklich eindrucksvoll bewiesen, dass sie die derzeit beste Mannschaft in Deutschland sind. Es war das 26. Spiel ohne Niederlage in Folge. Absoluter Wahnsinn. Sie spielen mit einem Selbstbewusstsein und einer Selbstverständlichkeit, die ihnen in den letzten Jahren gefehlt hat, wo sie dicht dran waren, aber nie so dicht dran waren am Meistertitel wie jetzt.
Und das hilft den Füchsen, nehme ich an, dann auch, wenn es jetzt am letzten Spieltag am Sonntag gegen die Rhein-Neckar-Löwen geht?
Ja, in der Tat. Die Füchse haben es in der eigenen Hand. Es reicht schon ein Unentschieden in Mannheim. Dann wäre man punktgleich mit Verfolger Magdeburg, hätte aber die deutlich bessere Tordifferenz. Alles egal, meint Welthandballer Matthias Gitzel.
Nur Deutscher Meister werden. Das ist mir egal, wie ich spiele oder die anderen spielen. Ich muss nur eine Lösung finden, zu werden Deutscher Meister. Und klar, das bleibt eine schwierige Aufgabe. Wir wissen, wie viel Druck das sind. Guck mal, so entscheiden die deutsche Meisterschaft. Wir haben 8 Monate jetzt gespielt und dann stehen wir in den letzten Spieltag und muss das entscheiden. Das ist unfassbar und so Spannung für die deutsche Bundesliga. Aber ey, wie gesagt, wir sind bereit. Wir haben unfassbar Leistungsgebrang letzten Monat und wir sind bereit, wir bringen noch einen.
Ja, und spätestens nach dem Sieg gestern glauben alle in und um den Verein an diesen ersten deutschen Meistertitel.
Ja, drücken wir die Daumen. Und die Füchse haben ja gestern nicht nur diesen Sieg im letzten Heimspiel der Saison gefeiert. Sie haben auch was ganz Emotionales getan, nämlich Paul Drucks verabschiedet. Nach 13 Jahren im Füchse-Trikot, kann man schon sagen, ist eine Legende, oder?
Ja, kann man sagen, ist eine Legende, eine Vereinsikone. Und das war natürlich auch super emotional gestern. Logischerweise, da sind viele Trainer geflossen gestern, da ist eine Ära zu Ende gegangen. Paul Drucks war der erste Füchse-Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der es zur Weltklasse gebracht hat, der auch nie für einen anderen Verein gespielt hat, also wirklich nur für die Füchse, all die Jahre. Unzählige Titel geholt, aber, und das gehört eben auch zu seiner Karriere, unzählige Verletzungen gehabt. Im Oktober musste er seine aktive Karriere aufgrund einer Knieverletzung beenden. Die Ärzte haben ihm dazu geraten, damit es keine langfristigen Schäden gibt. Und gestern wurde er dann offiziell verabschiedet mit einer großen Lasershow, mit einem emotionalen Video, in dem alle Weggefährten auch noch einmal gegrüßt haben. Und dann gab es die größte Ehre für einen Sportler. Sein Trikot mit der Nummer 95 wurde unter die Hallendecke der Max-Schmeling-Halle gezogen. Paul Drucks bleibt den Füchsen erhalten. Er soll zukünftig in der Geschäftsstelle arbeiten, soll jetzt erstmal in der freien Wirtschaft so ein bisschen Erfahrung sammeln und dann wird er zu den Füchsen zurückkehren und dann an anderer Stelle als Ikone dem Verein vielleicht seinen Stempel aufdrücken.
Und dann ist er ja quasi wird er doch noch vielleicht Mitmeister, oder? Weil das hat er ja in seiner aktiven Zeit dann offensichtlich nicht geschafft.
Nein, genau. Er hat zumindest am Anfang der Saison ja einige Spiele gemacht. Von daher darf er sich zu Recht natürlich dann noch deutscher Meister nennen und wird am Sonntag auch mit nach Mannheim reisen.
Wenn das klappt, nicht zu früh, aber gut, wir drücken natürlich die Daumen. Die Füchse Berlin haben eben nicht nur gewonnen ihr letztes Saisonheimspiel, sie haben auch Captain Paul Drucks verabschiedet, können am Sonntag deutscher Meister werden bei den Rhein-Neckar-Löwen, erstmals in der Vereinsgeschichte. Und ja, Jakob Rüger, Sie wissen's, war bei mir.
Werbung. Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de.
Das Wetter für Brandenburg und Berlin, wechselhaft ist es. Immer mal den Regenschirm nicht vergessen, weil es könnte Tropfen geben von oben. Die Temperaturen klettern ganz bisschen, langsam aber sicher. Wir sind, so viel noch nicht. Wir sind immer noch bei 13 bis 16 Grad im Sendegebiet. Maximal 24 können es werden und die Sonne lässt sich nur selten blicken.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Matthias Wetzel.
Vorsicht auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Werder in der Ausfahrt Spandau. Auf der Überfahrt zur B5 Richtung Nauen ein Unterlegkeil auf der Fahrbahn. Vorsicht auch auf der A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Schönborn und Ortrand ein totes Tier auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Oberkrämer und Kreuz Oranienburg Gegenstände auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Höhe Detmolder Straße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten die rechte Spur gesperrt. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende viele Sperrungen rund um den Blücherplatz bis Dienstagmorgen, betroffen unter anderem Blücher und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer und Gitschiner Straße. Und zur U-Bahn, die U5 hält wegen eines Polizeieinsatzes zurzeit nicht an der Station Bundestag.
7.20 Uhr, guten Morgen, ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Na, das hört Friedrich Merz auch nicht häufig. So viel Lob nach einem Treffen mit einem Staatspräsidenten, mit Donald Trump, nämlich sogar Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Abgeordnete im Europaparlament, hat ihm ja Respekt gezollt für die Visite. Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Bundeskanzler Merz hat nach seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump in Washington ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament für gute persönliche und politisch zielführende Gespräche gelegt. Auch andere deutsche Politiker bewerteten das Treffen positiv. Die FDP-Europa-Abgeordnete Strack-Zimmermann sagte im RBB 24 Inforadio, Merz habe seine Sache gut gemacht. Wichtig sei gewesen, dass er beim Thema Ukraine deutlich gemacht habe, dass Russland der Aggressor ist. Dagegen habe Trump die Ukraine auf eine Stufe mit dem Angreifer gestellt. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, bezeichnete das Treffen als Erfolg. Auch der Grünen-Politiker von Notz äußerte sich anerkennend. Russland hat die Ukraine in der Nacht offenbar wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet. In verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand, auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will 1 Million mehr Schutzplätze in Deutschland schaffen. Als Begründung nennt Präsident Tiesler die wachsende Sorge, Russland könnte in einigen Jahren NATO-Gebiet angreifen. Aus dem Hauptstadtstudio Eva Ellermann.
Tiesler sagte der Süddeutschen Zeitung, der Bau neuer Bunkeranlagen koste viel Zeit und Geld. Deshalb setzt das Bundesamt darauf, dass Tunnel, U-Bahnhöfe, Tiefgaragen oder Keller von öffentlichen Gebäuden zu Schutzräumen ausgebaut werden. Dort sollen Menschen auch übernachten können, es soll Toiletten und Nahrungsmittel geben. Im Sommer will das Bundesamt ein Konzept für die Schutzräume vorstellen. Auch das Alarmsystem soll ausgebaut werden. Nach Angaben von Tiesler werden für den Zivilschutz in den nächsten 4 Jahren mindestens 10 Milliarden Euro gebraucht.
Der Bundestag hat am Abend beschlossen, dass die Bezüge von Abgeordneten weiterhin automatisch jedes Jahr angepasst werden. Sie sind an die Lohnentwicklung gekoppelt und steigen in der Regel immer weiter. Linke und AfD stimmten dagegen, diesen Mechanismus beizubehalten. Heute beschäftigt sich das Parlament mit Plänen zur Verschärfung der Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem Innenministerium sieht unter anderem vor, den Familien Nachzug für Geflüchtete ohne anerkannten Asylstatus für 2 Jahre auszusetzen. Im Moment dürfen jeden Monat bis zu 1.000 Angehörige dieser Gruppe einreisen. Ein Bundesgericht in den USA hat den Einreisestopp für ausländische Harvard-Studenten vorerst blockiert. Laut der Richterin hat die Universität ausreichend nachgewiesen, dass ihr dadurch ein unmittelbarer und nicht wiedergutzumachender Schaden entstehen würde. Bis zu einer Anhörung vor Gericht sollen deshalb die geltenden Regeln beibehalten werden. Präsident Trump geht seit Monaten gegen Harvard vor. Vorgestern hatte er angeordnet, fast allen Ausländern, die dort studieren wollen, die Einreise zu verweigern. Dagegen hatte die Hochschule geklagt. Auf der stark genutzten Bahnlinie RE1 wird gebaut. Dort kommt es deshalb zu wochenlangen Sperrungen und Einschränkungen. Ab heute fallen bis zum 23. Juni alle Züge zwischen Brandenburg und Potsdam aus, wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ODEC mitgeteilt hat. Oliver Meurers, RBB 24.
Zwischen den Hauptbahnhöfen Brandenburg und Potsdam wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In der Zeit gilt zudem, dass sich der RE1-Ausfall in den Nachtstunden auf den Abschnitt von und nach Berlin-Friedrichstraße erweitert. Zwischen nächster Woche Samstag und dem darauffolgenden Mittwoch gilt das auch tagsüber. Grund sind Bauarbeiten der DB Infra Go AG, einer Tochter der Deutschen Bahn. Sie erneuert Gleise und arbeitet an der Leit- und Sicherungstechnik.
Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Sie gewannen das letzte Heimspiel der Saison gegen Gummersbach mit 45:35. Am Sonntag entscheidet sich, ob Berlin oder Magdeburg Meister wird. Den Füchsen reicht dafür ein Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen. In der Fußball-Nations League hat Spanien das Halbfinale gegen Frankreich mit 5:4 gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 15 Grad, in Dahlem 14, in Senftenberg 19, in Küritz 14 Grad. Morgen wechselhaft, mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter 20 bis 24 Grad. Die Zeit 7.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Angela Ulrich bin ich. Einen schönen guten Morgen. Tja, womit erfreut man einen US-Präsidenten? Zum Beispiel mit der Kopie einer Geburtsurkunde des Großvaters aus der alten Heimat Good Old Germany. Zumindest hat Trump so getan, als hätte er sich über dieses Gastgeschenk des deutschen Bundeskanzlers im Oval Office gefreut. Hat sogar schon mal geguckt, ob es da einen Platz gibt. Na, werden wir sehen, ob der das wirklich dort aufhängt. Aber Trump schien insgesamt guter Dinge, fand viele freundliche Worte für Friedrich Merz, der ja zufälligerweise auch noch denselben Vornamen trägt wie Trumps Großvater. Anschließend gab es noch ein gemeinsames Mittagessen, bevor Merz dann zu Gast war bei Trumps früherem Lieblingssender Fox News.
German Chancellor Friedrich Merz joining us now.
Es war die letzte Herausforderung für Friedrich Merz vor dem Rückflug nach Berlin. Interview beim Fernsehsender Fox News ohne Dolmetscher auf Englisch. Hier kommt auch das Thema zur Sprache, das Donald Trump zuvor vermieden hatte. Der Vorwurf der US-Regierung, in Deutschland sei die Meinungsfreiheit in Gefahr, etwa mit Blick auf den Umgang mit der AfD.
Germany is an adult democracy.
Deutschland ist eine erwachsene Demokratie, so die Antwort von Merz. Es herrscht Meinungsfreiheit, jeder kann für das Parlament kandidieren, deshalb brauchen wir keinerlei Belehrung von außen. Wir handeln eigenständig.
So we don't need any lectures from outside, we are doing our own things.
Merz zeigte Selbstvertrauen am Ende dieses Besuchs, der doch mit einiger Nervosität begonnen hatte. Bei der Begrüßung durch Trump wirkte das Lächeln von Merz noch etwas unsicher, doch der Präsident wirkte von Beginn an eher freundlich. Auch das Geschenk des Kanzlers, eine goldgerahmte Kopie der Geburtsurkunde von Trumps deutschem Großvater, kam offenbar gut an.
We'll put it up in a place of honor. Yeah.
Sie wird einen Ehrenplatz bekommen, so Trump, der Merz dann als sehr guten Verhandlungspartner lobte.
The Chancellor is a very good man to deal with. He's difficult, I would say.
Er ist schwierig, so Trump, betonte aber, das sei positiv gemeint. Niemand wolle schließlich als Leichtgewicht bezeichnet werden. Dann handfestes Lob. Deutschland gebe jetzt mehr Geld für Verteidigung aus. Er sei auch zuversichtlich, mit der Europäischen Union ein gutes Handelsabkommen zu erreichen. Daran werde auch Merz beteiligt sein. Beim Thema Russland und Ukraine allerdings wurden die Differenzen deutlich. Trump zeigte erneut, dass er die Kriegsschuld auf beiden Seiten sieht. Er verglich Russland und die Ukraine mit zwei streitenden Kindern.
They fight. Sometimes you let them fight for a little while.
Sie kämpfen. Und manchmal muss man sie einfach ein wenig kämpfen lassen, so Trump. Merz konterte, die Ukraine sei das Opfer, Russland der Aggressor. Die USA müssten als Ordnungsmacht ein Kriegsende bewirken.
He is the key person in the world.
Trump sei in der Welt die Schlüsselfigur, die das erreichen könne, indem er jetzt Druck auf Russland ausübe, so Merz.
Now by putting pressure on Russia.
Doch ob Trump zu neuen Sanktionen gegen Russland bereit ist, wie sie US-Senatoren beider Parteien vorschlagen, blieb auch an diesem Tag offen. Am Ende bestritt Trump rund 90% der Redezeit im Oval Office. Doch Merz zog nach dem gemeinsamen Mittagessen eine positive Bilanz.
Es war eine wirklich ausgesprochen gute Gesprächsatmosphäre und er war sehr interessiert an Deutschland, seiner Heimat.
Er sei außerordentlich zufrieden mit dem Besuch, betonte Merz im ARD-Interview.
Ralf Borchert war das, unser Washington-Korrespondent. Eine kleine Bilanz auf des Besuchs von Friedrich Merz beim US-Präsidenten. Und ich habe auch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann gerade darüber gesprochen, Verteidigungspolitikerin im EU-Parlament. Und auch sie hat gesagt, unter den Bedingungen, den ja bizarren teilweise eines solchen Besuches, hat Friedrich Merz das gut gemacht. In einer Stunde etwa können Sie das Gespräch hier nochmal in voller Länge hören. Eine Minute vor 7:30 ist es jetzt. Und wir machen jetzt einen kompletten Wechsel von Thema und Ort. Wir kommen nämlich nach Berlin und gucken auf Musik, Akrobatik, bunte und fantasievolle Kostüme, Sie ahnen, wovon ich rede. Es ist wieder Karneval der Kulturen an diesem Pfingstwochenende in Berlin. Los geht's heute ab 16 Uhr mit dem traditionellen Straßenfest. Und das ist auch, wie gehabt, am Blücherplatz in Kreuzberg. Aber der Umzug, der große, am Sonntag, der läuft diesmal nicht durch Kreuzberg wegen Bauarbeiten, sondern durch Friedrichshain, durch die Frankfurter und Karl-Marx-Allee. Das finden nicht alle toll dort.
Ich freue mich darüber, dass man nicht nach Kreuzberg muss, sondern dass wir es hier in Friedrichshain selber haben.
Kultur und ein bisschen Bewegung auf der Straße, nicht schlecht, wenn das dann ringsherum eben auch einigermaßen, ich sag mal, sauber und qualifiziert zugeht.
Denn Anwohner haben schlechte Erfahrungen. Es gab früher ein Bierfest dort, eine Art Biermeile.
Natürlich waren wir traumatisiert hier 3 Tage Remi-Demi und vollgepinkelte Hauseingänge und übergebende Bierfestbesucher. Das reicht ein. Das muss man nicht nochmal haben. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich fürchte das Schlimmste.
Also nicht nur Freude über den Karneval der Kulturen, die große Parade, diesmal am Sonntag durch Friedrichshain. Anna-Maria Seifert ist die Co-Chefin des Karnevals der Kulturen. Hallo, guten Morgen, Frau Seifert.
Schönen guten Morgen.
Ja, Skepsis wegen Sauberkeit. Andere haben durchaus Denkmalschutzbedenken für die einstige Stalinallee, wo der Zug durchgeht. Können Sie das verstehen?
Ich kann das gut verstehen, denn ich bin selbst Friedrichshainerin. Also insofern teile ich da natürlich das ein oder andere Thema. Also ich war auch bei der Biermeile und fand das schwierig. Aber das kann man eben nicht vergleichen. Das sind für mich 2 verschiedene Dinge. Also die Biermeile hat 3-4 Tage stattgefunden. Wir sind innerhalb von 24 Stunden rein und dann auch wieder raus. Wir haben wahnsinnig viele Maßnahmen getroffen. Wir haben neben dem ganzen Toiletten angeboten, die wir natürlich auch zeigen. Ist aber auch so, dass wir einen Clean-Up-Day machen, den haben wir letztes Jahr gemacht. Einen Tag nach dem Umzug ist es so, dass wir mit so 40 freiwilligen Menschen nochmal durch den Kiez gehen und dann wirklich so Zigaretten nochmal aus dem Busch sammeln. Also wir machen uns da wirklich einiges an Aufwand, schützen den Mittelstreifen, die Grünfläche tatsächlich vor Trittschutz. Wir möchten selbst von uns aus auch den Kiez so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben und tun das bestmöglich, dass das nicht immer komplett funktioniert, das verstehe ich auch, aber es ist uns wirklich ein besonderes Anliegen.
Da treiben Sie also wirklich eine Menge Aufwand und Aufwand ist ja auch der Zug an sich. 68 Gruppen mit insgesamt mehr als 4000 Akteuren sind in diesem Jahr dabei. Wie werden die eigentlich ausgesucht? Wer darf dabei sein, wer nicht?
Ausgesucht werden die gar nicht. Also das ist eine gute Frage, ich danke Ihnen auch dafür, weil es ist so, dass wir natürlich einen Code of Conduct haben, in dem wir auch sagen, jede Gruppe, die mit einem bestimmten Konzept kommt, kann sich bewerben. Also man muss natürlich ein gutes Konzept haben, es muss zu unserem Code of Conduct passen, die darf auch teilnehmen. Das bedeutet, man kann sich im Januar, Februar bei uns bewerben und mit einem Konzept, ob das ein politisches Thema ist oder ob das ein Thema ist, das sich einen aktivistisch antreibt oder ob das eine traditionelle Gruppe ist oder eine moderne Gruppe, die sozusagen kulturell geprägt ist. Da sind wir total offen und vielseitig. Und dann stellen wir faktisch auch diese Wagen zusammen oder die Züge. Ja. Und das in diesem Jahr waren es 68. Es waren, glaube ich, knapp 20 mehr als letztes Jahr. Wir freuen uns darüber, dass auch so viele so wieder zurückgekommen sind. Also es gab auch Gruppen, die sich, glaube 15, 20 Jahre gar nicht dabei waren und jetzt wieder dabei sind. Das ist total schön. Und jetzt ist es eine ganz bunte Reise.
Bunte Reise, sagen Sie übrigens. Ich warte immer noch mal drauf, eine bayerische Trachtengruppe dabei zu sehen. Wäre ja auch eine Kultur, aber habe ich bisher noch nicht gesehen, aber werden wir mal gucken. Sie haben ja vorhin gesprochen, was Sie alles für Sauberkeit und im Kiez, damit das gut abläuft, tun. Sicherheit ist ja auch noch so ein anderes Thema für Großereignisse. Wie gehen Sie da vor?
Ja, Sicherheit ist ein großes Thema und das ist uns auch wichtig natürlich. Weil gerade es hat uns überhaupt nicht kalt gelassen, was da in anderen Orts passiert ist. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf uns gehabt, insofern, dass wir wahnsinnig viele Gespräche geführt haben mit den unterschiedlichsten Abteilungen, ob das jetzt im Bereich Senat, Bezirk, Feuerwehr, Polizei, Sicherheitsdienst etc. war. Wir haben viele, viele Runden gedreht und haben ein gutes Konzept ausgearbeitet. Wir können sehr froh sein, dass die Polizei im Rahmen der EM eben sehr viel Sicherheitsmaterialien angeschafft hat, auf die wir sozusagen auch zurückgreifen greifen können, mussten aber natürlich weiter in die Tasche greifen und noch neue Sachen dazu holen. Ja, also ich werde jetzt kein detailliertes Sicherheitskonzept abgeben, weil natürlich das ist ja im Rahmen der Sicherheit, sollte man das auch nicht darlegen. Aber es sind viele Pythagone, wenn man jetzt zur Frankfurter Allee oder auch zum Bücherplatz fährt, da sieht man sozusagen auch diese Fehler schon. Also wir haben uns um Zufahrtsschutz und um ganz viele Themen bemüht.
Sagt Anna-Maria Seifert. Sie ist die Co-Leiterin des Karnevals der Kulturen in Berlin. Das Fest soll sicher, fröhlich und auch sauber stattfinden. Leider ist das Wetter nur so mittelprächtig angesagt für Pfingsten, fürs Wochenende. Aber man kann ja auch mit Regenjacke feiern. Wie auch immer, am Blücherplatz beginnt heute das Straßenfest. Der traditionelle Umzug findet diesmal dann am Sonntag in Friedrichshain statt. Danke Ihnen herzlich, Frau Seifert, für die Infos.
Vielen Dank, wir freuen uns.
Ganz genau, 8:05 ist es damit.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Wer gern wandert oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, der kennt die App Komoot. Eine Outdoor-App, die Routen planen hilft, die nachher aufzeichnen. Man kann da jede Menge machen, aber die meisten Mitarbeiter von Komoot stehen jetzt vor dem Aus. Es gibt Entlassungen. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Was ist das erstmal, um das grundsätzlich zu klären für ein Unternehmen hinter dieser App Komoot?
Ja, das war ein Studentenprojekt, ein Start-up von 6 Gründern. Der Firmensitz ist in Potsdam am Hafen. Ufer, man hat die Planitzinseln, Hermannswerda und eine große Havelbucht vor Augen. Also schöner geht's wirklich kaum. Es gibt insgesamt 45 Millionen Nutzer, also viele, viele Nutzer, profitable Zahlen und rund 150 Mitarbeiter, jedenfalls bisher, denn die meisten, die sind offenbar gekündigt.
Warum? Was ist passiert? Denn Wandern, Radfahren ist doch jetzt nicht plötzlich out.
Nee, ganz im Gegenteil. Die Gründer haben einfach verkauft. Wir haben im März ja darüber berichtet. Käufer ist das Technologieunternehmen Bending Spoons aus Mailand. Deren Vorgehen ist von der Übernahme anderer Apps durchaus bekannt. Also mancher nutzt beispielsweise die App Filmic Pro zum Filmen mit dem iPhone. Statt Einmalkauf früher gibt's heute nur noch weniger günstige Abos. Also Big Business, Profitabilität hoch, Kosten runter, das kennen wir. Etwa 75% der Mitarbeiter wurden entlassen, ebenso bei der Übernahme von Apps wie WeTransfer oder Evernote.
Und das gleiche Muster der italienischen Investoren jetzt auch in Potsdam bei Komoot, richtig?
Das sieht ganz danach aus. Die österreichische Tageszeitung, der Standard und Fachinternetportale wie Mountainbike News, die berichten über ein Video bei YouTube. Da geht's um ein letztes Treffen von Komoot-Beschäftigten nach der Kündigung und eben der Übernahme durch Bending Spoons. Ich habe es mir natürlich angesehen. Viel Berge, Wasser, Wandern, Mountainbike fahren und eben Mitarbeiter, die sich verabschieden.
Aber wie geht's jetzt weiter bei Komoot? Ohne Mitarbeiter, nicht mehr so gute App?
Ja, so ganz klar ist das noch nicht. Aber der Investor hat wohl mehr Wachstum im Fokus, will Komoot auch in die USA expandieren. Aber auf dem dortigen Markt, da gibt's natürlich ganz ähnliche Outdoor-Routenplaner. Da weht Komoot beim Marktantritt, also der Wind des Wettbewerbs, entgegen.
Johannes Frevel über die App Komoot. Da werden ganz viele Mitarbeiter entlassen. Sie ist aufgekauft worden von einem italienischen Investor, war ja bisher oder ist immer noch auch in Potsdam beheimatet. Und damit der Blick aufs Wetter. Wechselhaft wieder diese geschichteten Meeresluftebenen, die uns immer wieder Regen bringen können. Wir haben im Moment 13 bis 16 Grad, 24 maximal können es heute werden. Und auch fürs ganze Wochenende sind immer wieder Regenschauer angesagt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Matthias Wetzel.
Vorsicht auf der B96 Fürstenberg Berlin zwischen Nassenheide und Oranienburg Nord, Rehe auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtringhöhe Detmolder Straße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten jeweils die rechte Spur gesperrt. Tiergarten, die John Foster Dallas Allee ist zwischen Jitzak-Rabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis 12 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz, betroffen unter anderem Blücher- und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer und Gitschiner Straße. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee Richtung Hohenzollerndamm wegen Tunnelschäden gesperrt. Für die U3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Und zur U-Bahn, die U5 hält wegen eines Polizeieinsatzes derzeit nicht an der Station Bundestag.
7.40 Uhr. Ich bin Angela Ulrich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Angespannt zu Beginn, selbstbewusst danach. Friedrich Merz hat offenbar den richtigen Ton bei Donald Trump getroffen. Merz zumindest ist zufrieden. Der US-Präsident sei nicht nur vom Gastgeschenk angetan gewesen, der Kopie einer Geburtsurkunde des Opas aus Deutschland. Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Deutsche Politiker haben den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump in Washington positiv bewertet. Außenminister Wadefuhl sprach von einem guten Auftakt. Auch die Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte im rbb24-Inforadio, Merz habe seine Sache gut gemacht.
Beim Thema Ukraine-Russland, und ich glaube, das ist bemerkenswert, hatte Merz die Chance, sehr deutlich zu sagen, im Gegensatz zum Präsidenten, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht und wer der Aggressor ist, nämlich Russland, welches mordet und Kinder verschleppt. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig gewesen, weil Trump ja in seiner, darf ich das sagen, bizarren Art ja wirklich im Laufe des Gesprächs gesagt hat, naja, manchmal muss man Kinder kämpfen lassen, irgendwann hören sie dann selber auf, ist natürlich schon seltsam. Und das hat Merz, finde ich, sehr schnell in diesen Sekunden gerade gerückt, wo Deutschland steht.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP. Russland hat die Ukraine in der Nacht offenbar wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten nun mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet. In verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand. Auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Es habe sich um unterirdische Einrichtungen gehandelt, in denen Drohnen hergestellt und gelagert wurden, hieß es. Unser Korrespondent für den Libanon, Moritz Behrendt.
Die israelische Luftwaffe hat mindestens 10 Angriffe auf die südlichen Vorstädte der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen. Auch das Dorf Ein Kana im Süden des Landes wurde mit Raketen beschossen. Nach Warnungen durch das israelische Militär verließen tausende Menschen fluchtartig die südlichen Vorstädte Beiruts. Die Vereinten Nationen riefen dazu auf, Aktionen zu unterlassen, die den im November zwischen Israel und dem Libanon geschlossenen Waffenstillstand gefährden könnten. Die Angriffe am Vorabend des islamischen Opferfests hätten Angst und Panik in den Vororten Beiruts ausgelöst. Libanons Präsident Aoun und Premierminister Salam verurteilten die Luftschläge als Bruch internationaler Vereinbarungen.
Die Berliner Bildungssenatorin Günther Wünsch will das Thema Gewalt an Schulen offensiv angehen. Sie sagte in der RBB 24 Abendschau, es handle sich längst nicht mehr nur um Einzelfälle. Zu lange sei nicht klar und deutlich über das Problem gesprochen worden. Es sei aber wichtig, mit den Schulen in einen Austausch zu kommen. Die CDU-Politikerin kündigte auch eine Studie an, basierend auf Gewaltmeldungen von Schulen. Zuletzt hat vor 2 Wochen ein Vorfall in Spandau das Thema wieder in die Schlagzeilen gebracht. Dort hat ein 13-Jähriger einen 12-jährigen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt. Der Bundestag hat am Abend beschlossen, dass die Bezüge von Abgeordneten weiterhin automatisch jedes Jahr angepasst werden. Sie sind an die Lohnentwicklung gekoppelt und steigen in der Regel immer weiter. Linke und AfD stimmten dagegen, diesen Mechanismus beizubehalten. Heute beschäftigt sich das Parlament mit Plänen zur Verschärfung der Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem Innenministerium sieht unter anderem vor, den Familiennachzug für Geflüchtete ohne anerkannten Asylstatus für 2 Jahre auszusetzen. An der Kreuzung an der Wuhlheide, Edisonstraße und Treskoallee in Berlin-Oberschöneweide können ab heute auch wieder Autos fahren. Dort wurde eine Brücke wegen Einsturzgefahr abgerissen. Nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung wird am Nachmittag auf der Verbindung zwischen Treskoallee und Edisonstraße zunächst jeweils eine Spur geöffnet. Die äußeren beiden Spuren werden dann morgen Mittag freigegeben. Straßenbahnen und Radfahrer können bereits seit einer Woche auf der Strecke fahren. Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Sie gewannen das letzte Heimspiel der Saison gegen Gummersbach mit 45-35. Am Sonntag entscheidet sich, ob Berlin oder Magdeburg Meister wird. Den Füchsen reicht dafür ein Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen. In der Fußball-Nations League hat Spanien das Halbfinale gegen Frankreich mit 5-4 gewonnen. Im Endspiel am Sonntag tritt Spanien gegen Portugal an, das sich gegen Deutschland durchgesetzt hatte. Davor spielt die DFB 11 gegen Frankreich um Platz 3. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch. Die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 15 Grad, in Dahlem 14, in Senftenberg 19, in Küritz 14 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter, 20 bis 24 Grad. Die Zeit, 7.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Angela Ulrich bin ich, einen schönen guten Morgen. Das Gehalt von Bundestagsabgeordneten heißt Diät. Aber da wird nichts abgeschmolzen von den gut 11.000 Euro im Monat, sondern ein bisschen was kommt jetzt noch drauf. 600 Euro monatlich mehr, das hat der Bundestag beschlossen, weil die Diät an die regelmäßige Lohnentwicklung angepasst wird. Trotzdem gibt's immer wieder Widerstand und wieder Worte dagegen. Vor allen Dingen am linken und rechten Rand im Bundestag. Ist diese Diätenerhöhung also angemessen oder nicht? Dazu haben wir zwei Stimmen aus unserem ARD-Hauptstadtstudio. Ein Pro und Contra, und Torben Ostermann findet diese Diätenerhöhung okay.
Natürlich ist das eine Menge Geld, was Abgeordnete da jeden Monat überwiesen bekommen. Es ist aber auch richtig so. Jeder Abgeordnete, der seine Aufgabe ernst nimmt, arbeitet wahnsinnig viel. Meistens deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche, teilweise von früh morgens bis spät in den Abend, in Berlin und in seinem Wahlkreis. Dazu kommt die hohe Verantwortung, zum Beispiel bei der Gesetzgebung oder bei der Kontrolle der Regierung. Für das hohe Gehalt gibt es aber auch noch andere gute Gründe. Abgeordnete sollen unabhängig sein. Sie sollen also so viel verdienen, dass sie nicht erpressbar sind und sich voll auf ihr Mandat konzentrieren können. In diesem Zusammenhang könnte man übrigens mal über das Thema Nebeneinkünfte diskutieren. Es ist durchaus problematisch, dass einzelne Abgeordnete neben ihrer eigentlichen Aufgabe noch in großem Umfang anderen Jobs nachgehen. Viele Abgeordnete geben für ihre politische Tätigkeit gut bezahlte Jobs in der Wirtschaft oder anderswo auf. Die Abgeordnetendiät soll also auch sicherstellen, dass qualifizierte Fachleute aus allen Bereichen das Amt des Abgeordneten übernehmen.
Das sagt Hauptstadtkorrespondent Torben Ostermann, findet Diätenerhöhung also okay. Kollege Georg Schwarte ist da anderer Meinung.
Ja klar, alle Raffkes, diese Politiker, Neiddebatte eben. Aber so einfach ist das hier nicht. Der Bundestag hatte sich irgendwann entschieden, feige zu sein. Statt sich weiter zuzumuten, eine öffentliche Debatte darüber zu führen, warum für den Knochenjob Abgeordneter wie jetzt demnächst beispielsweise knapp 12.000 Euro im Monat angemessen sind, dazu Privilegien, kostenlose Bahnfahrten, Flüge, steuerfreie Kostenpauschalen, statt uns zu erklären, warum ein Anstieg in welcher Höhe auch immer okay ist, gibt es einen Automatismus. Steigen die Löhne im Land, steigen die Diäten. Da hat sich das Parlament, das vom Souverän gewählt wird, aus Angst vor diesem Souverän einen verdammt schlanken Fuß gemacht. Ich möchte zumindest erklärt bekommen, warum ein Abgeordneter, der keine Sozialabgaben zahlt, nach 4 Jahren eine Rente kassiert, für die Arbeitnehmer im Schnitt 30 Jahre arbeiten. Ich möchte erklärt bekommen, warum für die kleinen Malocher, die Mindestlohn beziehen, jedes Jahr eine Kommission eben nicht nur die allgemeine Lohnentwicklung als Maßstab nimmt, wie bei den Diäten, sondern auch Konjunktur- und Arbeitsmarktzahlen. Die Debatten darüber sind bestimmt lästig, der Shitstorm garantiert, aber es wäre wenigstens ehrlich. Ehrlicher als eine Bundestagspräsidentin Klöckner, die in ihrer ersten Rede vom Sparen sprach und ja, mit gutem Beispiel vorangehen wollte. Liebe Abgeordnete, wenn ihr findet, dass eine Diätenerhöhung in einer der größten Wirtschaftskrisen des Landes angemessen ist, macht den Rücken gerade und erklärt es mir wenigstens.
So die Meinung von Georg Schwarte zur Diätenerhöhung der Bundestagsabgeordneten, die sie gestern turnusgemäß selbst beschlossen haben.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Um 8:11. Mann, 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 möchte ich fast sagen. Denn Thomas Mann, der war schon so ziemlich alles. Autor zeitloser Klassiker, Literatur, Nobelpreisträger und politischer Mahner. Und dann hat er ja die Buddenbrooks geschrieben, gerade mal mit 25 Jahren. Da eben der Durchbruch. Warum erzähle ich Ihnen das heute? Weil heute vor 150 Jahren Thomas Mann in Lübeck geboren wurde. Ihm zu Ehren gibt es dort heute einen Festakt, zu dem auch der Bundespräsident erwartet wird. Julian Marxen aus Lübeck.
Steinmeier wird am Nachmittag eine Rede beim Festakt in der St. Ägidienkirche halten. Vorfreude deshalb bei der Leiterin des Lübecker Literaturmuseums Buddenbrookhaus, Karen Heuer.
Es ist eine unglaubliche Ehre, dass der Bundespräsident zu diesem Festakt für Thomas Mann zum 150. Geburtstag kommt. Und ich glaube, das ist schon auch eine Ansage. Der Bundespräsident kommt ja, würde zu meinem Geburtstag nicht kommen, will sagen, das ist auch die Anerkennung dafür, dass Thomas Mann ein nationaler Autor ist von Weltrang und dessen Botschaft uns unverändert angeht und der für die Bundesrepublik nicht vergessen ist, weil das, was Thomas Mann zu sagen hatte, uns immer noch betrifft.
In Manns Romanen und Novellen geht's um die großen Themen. Leben und Tod, die Suche nach Sinn und Identität, um den Kampf zwischen Tradition und Moderne, zwischen unterdrückten Begierden und gesellschaftlichen Konventionen. Und der Literat äußerte sich politisch, stemmte sich während der NS-Zeit in Radioansprachen gegen das Nazi-Regime. Seine Wandlung vom kaisertreuen Konservativen hin zum Kämpfer für Demokratie ist Thema der Sonderausstellung, die heute im Museumsquartier St. Annen eröffnet wird, nach dem Festakt in der Kirche. Buddenbrookhaus-Chefin Karen Heuer verrät, was die Besucher erwartet.
Eine Fülle an Fotos, historischen Fotos und Kommentaren von Thomas Mann. Thomas Mann erzählt seine Zeit im Originalton selbst. Es ist eine erschlagende Zeit gewesen, in der so wahnsinnig viel passiert ist. Thomas Mann hat die Systeme kommen und gehen sehen und hat sich dennoch irgendwann sehr stark politisch positioniert. Und in interaktiven Modulen können Besucherinnen und Besucher das nachvollziehen, was es bedeutet, was vielleicht auch Demokratie uns allen abverlangt.
Die Feierlichkeiten enden dann heute Abend im Theater Lübeck. Dort spielt das Philharmonische Orchester 150 Jahre Thomas Mann, das Konzert seines Lebens.
Also gegeben wird Musik, die Thomas Mann geliebt hat, von Beethoven bis Wagner. Und Friedemann der Enkel wird sprechen.
Laut Karen Heuer natürlich über seinen Opa und über Appeasement-Politik. Gefeiert wird das Thomas-Mann-Jubiläum heute aber nicht nur in Lübeck, sondern auch in anderen Städten Deutschlands und der Welt mit Lesungen, Konzerten, Vorträgen und Theaterstücken, zum Beispiel in München, Frankfurt am Main, Baden-Baden, Zürich, Marseille und Los Angeles.
Tja, was für ein großer Mann. Festakt heute in Lübeck zum 150. Geburtstag von Thomas Mann. Von dort berichtete Julian Marxen. Und um kurz vor 9:30, da fragen wir einen Thomas-Mann-Experten hier bei uns im Inforum, was ihn auch heute noch an diesem Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger so sehr begeistert. 8:08 ist es jetzt. Und wir gucken nach Berlin. Die Stadt klingt immer neu und immer anders, von der Philharmonie über den Punkclub bis auch hin zur Straßenmusik. Die RBB-Aktion Berlin Sounds begibt sich ab heute, 1,5 Monate lang, auf die Spuren dieser vielen Berlin-Klänge. Und wir feiern sie auch hier im RBB 24 Inforadio am kommenden Montag, Pfingstmontag. Da geht es den ganzen Tag um die Klänge von Berlin und Brandenburg. Nur eine Facette des großen Programms, das der RBB zusammengestellt hat. Und darüber kann ich jetzt mit Johannes Unger sprechen. Er ist unser Doku-Chef des RBB, hat Berlin Sounds mitentwickelt. Hallo, guten Morgen, Johannes.
Guten Morgen.
Was ist denn die Idee dahinter von Berlin Sounds?
Ja, eigentlich ist es ein großes Crossover-Projekt in vielerlei Hinsicht. Es ist Crossover, weil wir im RBB alle zusammenarbeiten, das RBB-Fernsehen, alle Radiowellen, auch Inforadio ist dabei, die Onliner, die Audiothek, die Mediathek. Und wir haben uns die Musikstadt Berlin zum Thema gesetzt. Und das war eigentlich wie bei so einer Party. Wir haben gesagt, habt ihr Lust mitzumachen? Und alle Redaktionen sind mit ihren Ideen und Programmen und Projekten gekommen. Und jetzt ist ein großer Reigen von ganz unterschiedlichen Sendungen und Formaten entstanden, die wir 7 Wochen in die Programme streuen, im Fernsehen, in die Audiothek, Mediathek. Zum anderen ist es natürlich Crossover, weil wir alle Musikrichtungen spiegeln, die es in Berlin so gibt, von der Klassik, wo wir ja auch zu Hause sind mit den Berliner Philharmonikern, bis Techno und auch was die Orte angeht, von den Konzertsälen bis zur Straßenmusik. Denn es gibt zum Beispiel im RBB Fernsehen eine Reihe über Straßenmusikerinnen und Straßenmusiker in Berlin. Also ein ganz bunter Strauß, und das macht unheimlich Spaß, das gemeinsam vorzubereiten. Und Crossover auch deshalb, weil wir mit vielen musikalischen Institutionen in der Stadt Berlin zusammenarbeiten. Von den Berliner Philharmonikern bis zur Berlin Music Commission haben wir viele Fäden gespannt, und so ist viel Gemeinsames entstanden, nicht nur Programm, sondern auch etliche Events.
Ja, es gibt auch einen Trailer, den können wir mal kurz reinhören.
Der Berlin Sound wurde zum Mythos, und das feiern wir. Einen ganzen Sommer lang im Stadion und im Kiez, im Konzertsaal und auf der Straße. Und bei uns im Programm.
Ja, das hast du ja auch schon beschrieben, was man da in diesem Trailer hört. Vielleicht nochmal ein paar Höhepunkte, was die Leute jetzt in den nächsten Wochen erwarten können.
Ich nenne ein paar Dinge. Alles ist zu viel. Man findet das alles auch auf einer Website www.berlin-sounds.de. Da kann man nachschauen, was alles geboten wird. Es gibt ein paar tolle Programme, auch neu produzierte Programme im RBB Fernsehen. Nächste Woche startet eine neue Doku-Reihe, die heißt Berlin Sounds. Da geht's um die Musikgeschichte von Berlin von den 60ern bis heute, und jeder kann sich erinnern an seine Phasen und Zeiten, die er in Berlin mit der Musik erlebt hat. Es gibt einen ganz tollen Videopodcast von unserer Rock- und Pop-Expertin Anja Kaspari, die mit vielen Größen der Berliner Musikgeschichte gesprochen hat, von Annette Humpe bis Ike Mehl, von Lüll bis Blixer Bargeld. Wir starten heute Abend im RBB Fernsehen mit der Blockparty, einer Reihe von und mit Peter Fox, der ja Konzerte gegeben hat im Berliner Kiezen. Im Radio gibt es mehrere Radio Days bei Radio 1, bei Radio 3 und bei euch im Inforadio. Da geht es um die Frage, wie klingen Berlin und Brandenburg. Auch Fritz ist dabei, das junge Radio mit einer Fritz-Session zum Thema. Cosmo ist dabei. Das endet dann alles mit einer großen Mitmach-Sing-Aktion, Sing de la Sing bei 88.8. Das ist nur so ein Ausschnitt aus dem, was stattfinden wird, und das Ganze geht über 7 Wochen.
Wow, also Sie können dabei sein. Sing de la Sing hat Johannes Unger am Ende angesprochen. Danke dir herzlich, dass du uns diese Aktion vorgestellt hast. Berlin Sounds vom RBB mitentwickelt. Wie klingt Berlin und auch Brandenburg? Ab heute bis zum 25. Juli im Fernsehen, im Radio, online auf Berlin, auf rbb-online.de Berlin Sounds und in der ganzen Stadt. Bei uns im Inforadio hören Sie dazu am Pfingstmontag den ganzen Tag schon die unterschiedlichsten Bands. Sprachen und Klänge aus Berlin, obwohl sie von uns ja eigentlich eher Worte statt zu viel Musik gewohnt sind. Aber da machen wir das mal anders, aus Berlin und Brandenburg in unserem Kulturspezial.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder, genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag, und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach. Die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB 24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
So, jetzt musst du erstmal ein bisschen durchschnaufen. Nach so viel Musikankündigungen und anderem hier bei uns im Programm haben wir natürlich auch das Wetter für Sie, wie immer. Und ich würde Ihnen gerne ein sonniges Pfingstwochenende voraussagen, weil es findet ja viel statt, nicht nur diese Radio- und Klänge-Geschichte hier in Berlin, auch der Karneval der Kulturen, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber gibt immer wieder ein paar Regentropfen. Trotzdem lassen Sie sich davon nicht abhalten, rauszugehen. Im Moment die Temperaturen 13 bis 17 Grad, 24 werden es noch und das ganze Wochenende etwa in dieser Temperatur.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Matthias Wetzel.
Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring Höhe Detmolder Straße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten jeweils die rechte Spur gesperrt. Stockender Verkehr aktuell in Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts Höhe Märkische Allee. Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee und Schiefelbeiner Straße. Spandau am Juliusturm und Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen. Viele Sperrungen rund um den Blücherplatz, betroffen unter anderem Blücher- und Zossnerstraße, Tempelhofer- und Waterloo-Ufer sowie Gitschinerstraße. Tiergarten, die John-Foster-Dulles-Allee ist zwischen Jetzer-Grabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis 12 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Und zur U-Bahn, die U5 hält nicht an der Station Bundestag.
8 Uhr ist es. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich. Nein, es gab keine verbalen Ohrfeigen für den Bundeskanzler, aber eher ziemliches Lob von Donald Trump für Friedrich Merz. Ob der US-Präsident sich das aber merkt, dass Deutschland Partner ist, dazu die Einschätzung unseres Washington-Korrespondenten nach den Nachrichten. Und die hat Matthias Wetzel.
Deutsche Politiker haben den Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump positiv bewertet. Außenminister Wadefuhl sprach am Abend im ZDF von einem guten Auftakt. Merz habe vor allem beim Thema Ukraine seinen Punkt machen können, so der CDU-Politiker. Ähnlich äußerte sich die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Im RBB 24 Inforadio sagte sie, Merz habe deutlich gemacht, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Das sei wichtig gewesen, weil Trump das angegriffene Land auf eine Stufe mit Russland gestellt habe. Hier habe Merz schnell reagiert und klargestellt, dass Russland der Aggressor ist, sagte Strack-Zimmermann. Merz selbst hat direkt nach dem Treffen ebenfalls eine positive Bilanz gezogen. Man habe eine gute Grundlage für weitere Gespräche gelegt. Die Europäische Union hat Handelsvorteile für die Ukraine nach 3 Jahren auslaufen lassen. Wie die EU-Kommission mitteilte, gelten seit Mitternacht wieder die alten Regelungen. Es solle aber möglichst schnell ein neues Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hatte nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor gut 3 Jahren ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes zu stärken. Dagegen haben Landwirte vor allem in den östlichen EU-Ländern protestiert. Sie kritisierten eine unfaire Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Jetzt gilt wieder, dass nur für begrenzte Warenmengen die Importzölle reduziert werden. Ukrainische Agrarverbände befürchten, dass dadurch Deviseneinnahmen von mehr als 3 Milliarden Euro wegfallen. Die israelische Luftwaffe hat wieder Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon geflogen. Eigentlich gilt seit November eine Waffenruhe. Laut Israel stellt die Hisbollah aber in Vororten von Beirut und im Süden des Landes massenweise Drohnen her. Mehrere unterirdische Anlagen dafür habe man jetzt getroffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der libanesische Präsident Aoun hat die Angriffe verurteilt. Besonders verwerflich nannte er es, dass sie am Vorabend des Opferfestes geflogen wurden, einem der wichtigsten Feste für Muslime weltweit. Die Berliner Bildungssenatorin Günther Wünsch will das Thema Gewalt an Schulen offensiv angehen. Die CDU-Politikerin sagte in der RBB 24 Abendschau, es handle sich längst nicht mehr nur um